Radio Ravnica Folge 248. Heute mit den Themen Assassin's Creed. Was können wir vom neuen Universe Beyond Booster Set erwarten? Dann kommt Hatsune Miku mal wieder zurück in der Secret Lair. Plus definitiv keine Wölfe. Und dann reviewen wir noch die besten und die schlechtesten Starterprodukte der letzten 5 bis 10 Jahren, der letzten paar Jahren, die wir miterlebt haben. Zu guter Letzt noch Ask Us Anything, aber bevor wir anfangen, natürlich, hi Marc, wie geht's dir an diesem fabelhaften Tag?
Hi, mir geht's gut. Also bei uns regnet's und es ist kühl. Ich habe gerade eben in deiner Story gesehen, bei euch ist es sehr heiß. Mhm. Dementsprechend ist es eine gute Abwechslung, glaube ich.
Es ist schwankt wirklich wie sonst was. Also heute, also wenn ich jetzt rausgucke aus dem Fenster, es ist jetzt gerade auch sehr düster und es regnet. Aber als ich vorhin einkaufen war, da war wirklich praller Sonnenschein mit 25 Grad und ich komme damit gar nicht
klar. Also der klassische April.
Der klassische April im Juni in Berlin.
Ja, genau.
Aber was mir da hilft, ist tatsächlich die erfrischenden Getränke von unter anderem Holy. Die haben nämlich Energy-Drinks und Eistees ohne Bullshit. Und wenn ihr euch zu diesen Zeiten eben erfrischen wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei bei weareholy.com/radioravnica. Und ihr könnt auch was sparen und uns damit indirekt unterstützen, wenn ihr die Codes Ravnica10 für 10% verwendet oder Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und was ist denn deine Lieblingsgeschmacksrichtung aktuell von Holy?
Wenn es um Energy geht, tatsächlich Traube. Traube ist eine ganz, ganz schöne Note mit drin, ohne dass es diesen klassischen künstlichen, also nicht künstlich in dem Fall, aber dieses Energy-Gepumpe, dieses hier hast du Geschmack. Ich tatsächlich ganz, ganz lieb. Ich meine, man kann es ja auch selber ein bisschen dosieren und kann es ein bisschen weniger drin machen, aber das ist ganz geil tatsächlich.
Ja, ich habe mittlerweile auf der Arbeit Citrus-Cobra eine Dose einfach mal da gelassen.
Hast du nicht überall Citrus-Cobra?
Ich habe überall Citrus-Cobra, aber ich habe jetzt die meine Arbeitsstelle gewechselt und da jetzt auch mal Holy hinterlassen. Und die Dose ist schon halb leer. Also ich glaube, ich trinke fast am wenigsten von den Citrus-Cobra auf der Arbeit. Und das sind die ganzen Kollegen, die sich das wegschnappen. Aber wie gesagt,
schaut vorbei. Und wenn ihr irgendwo Citrus-Cobra auf einem Zug oder in der Bahn in Berlin findet, dann wird Robin da.
Genau, dann folgt der Spur, da bin ich am Ende. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir springen mal ins erste Thema. Und zwar Assassin's Creed Universes Beyond, beziehungsweise der offizielle Titel ist ja Magic the Gathering Universes Beyond Assassin's Creed and Ubisoft Original. Was irgendwie weird ist, weil irgendwie verbindet man Assassin's Creed doch tatsächlich eher auch also direkt mit Ubisoft, oder? Glaubst du, dass das so weit weg ist?
Ich glaube, das wollte man hier einfach nochmal reinschreiben. Also okay. Das ist ja, wir haben ja hier ein Universes Beyond Set vor uns, das ähnlich wie Warhammer oder ähnlich wie Herr der Ringe oder auch ähnlich wie Doctor Who oder ich könnte jetzt endlos so weitergehen mittlerweile, einfach auch dafür sorgen soll, dass Personen, die diese Franchise kennen, sagen, oh, das kenne ich. Das Problem ist, von Assassin's Creed gibt's halt auch ganz viele weirde Produkte, wo man halt sagt so, hey, da steht Assassin's Creed auf meiner Cornflakes-Packung drauf, sozusagen.
Ja.
Und wenn wir hier das anschauen, dann haben wir hier einen Assassin's Creed, das eben, wo Ubisoft draufsteht. Und sobald Ubisoft vorne auf der Front draufsteht, dann, also das tun die halt nicht bei jedem Spiel auf die Front schreiben. Manchmal schreiben sie es hinten drauf, es muss ja irgendwo als Trademark mit dabei sein. Aber wenn sie es hinten irgendwo draufschreiben und verstecken, weißt du eigentlich, oh, das ist so ähnlich gut wie Assassin's Creed Unity.
Genau. Das Ganze soll erscheinen am 5. Juli und wir sind blöderweise mit dieser Aufnahme genau vor dem großen Livestream, wo viele Karten revealed werden. Also es wird eine kleine Preview-Season geben. Es wird nicht allzu lange gehen. Es sind ja auch nur, ist ja auch nur ein kleines Set.
Haben.
Genau, die werdet ihr wahrscheinlich alle schon gesehen haben, fast schon. Aber was erwartest du denn von Assassin's Creed? Glaubst du, das wird so ein riesen Bombeneinschlag werden wie Herr der Ringe oder glaubst du, es wird dann doch vielleicht eher so von der Aufmerksamkeitsspanne her sowas wie Fallout?
Vermutlich die Aufmerksamkeitsspanne so wie Fallout, weil Wizard of the Coast einfach mittlerweile so drauf ist. Mhm. Ich meine, am Tag, bevor der Release-Tag von Modern Horizons 3 kam, wurde schon auf den offiziellen Facebook- und Instagram- und Twitter-Kanälen überall gepostet. Und jetzt Assassin's Creed.
Ja,
und wir sind halt einfach in so einem Punkt, wo ich halt sage, also mich würde es wundern, wenn ein Tag danach oder wahrscheinlich, sie spoilern es jetzt, während wir das in Amsterdam spielen werden, wird wahrscheinlich schon Bloomsbury das Ding sein. Und das Ding wird vor Release dadurch gebombt, dass es halt einfach nicht, also vor Release schon so hart draußen ist, dass es halt keinen mehr juckt und man alle nur noch auf Bloomberg schaut. Ja. Das sehe ich leider so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es schlimmer als Warhammer wird, sondern eher sogar noch wie Doctor Who. Was nicht dran liegt, dass die Franchise kleiner ist, sondern einfach von dem, vom Timing her, vom Aufbau her, vom wir gehen auf die MagicCon Modern Horizons 3, spielen dort Assassin's Creed. Eine Woche später kommt Assassin's Creed offiziell raus, am 5.
Und währenddessen erfahren wir alles über Bloomberg, was dann
Das wird halt einfach passieren, weil bis dahin wird alles gespoilert sein, was es einfach gibt. Und da muss ich halt einfach sagen, das zeigt halt schon, das wird ein Problem für das Set meiner Meinung nach werden. Ja, auch wenn ich natürlich als großer Assassin's Creed-Liebhaber und Fan alles andere wünsche und wirklich sage, das soll bitte das geilste Set aller Zeiten werden.
Ja. Aber vor allen Dingen, ich finde die Produktpalette diesmal auch sehr interessant. Wir hatten ja bisher Universes Beyond, das komplett rundum Sorglos-Paket war ja Herr der Ringe. Da hatten wir Premium-Produkte, wir hatten Secret Lair Drops, wir hatten Commander-Decks, wir hatten das Booster-Set. Allem drum und dran. Assassin's Creed ist da ein bisschen anders. Wir haben natürlich die Beyond Booster, eine Weiterentwicklung der Epilog Booster, die wir von March of the Machines sehen, die sich ja schon fabelhaft verkauft haben. Aber daran haben sie ja noch mal geschraubt. Es sind 7 Karten Booster, wo ein Basic Land, 3 Uncommons, eine Rare, eine Traditional Foil und eine Showcase Uncommon Rare oder Mythic Rare drin sein wird. Das Ganze als Booster Display. Dann gibt es das Ganze natürlich auch noch mal in Form eines Collector-Booster-Boxes, die dann 10 Karten beinhalten werden. Dann gibt es noch das Assassin's Creed Bundle und Assassin's Creed Starter Kit. Worauf ich eigentlich hinaus will, was explizit hier nicht dabei ist, sind Commander-Decks. Was, glaube ich, Leute irritiert. Denn wir sind ja eigentlich gewöhnt, dass zu jedem Set eigentlich ein Commander-Deck kommt. Und ich habe schon Leute erlebt, die sich mega auf Assassin's Creed freuen, die jetzt schon sagen, oh, ich werde mir definitiv das Alter ihr Commander-Deck holen. Sie haben ja schon die Karte revealed. Boah, das wird so cool. Oder das Ezio Assassin-Deck oder das Leonardo da Vinci Commander-Deck. Glaubst du, es wird ein Fehler sein, hier mal nicht auf Commander-Decks zu gehen?
Ich mache jetzt ein Hot-Take tatsächlich. Und ihr könnt in ein paar Wochen und Monaten zurückkommen und dieses Video schreiben, ob es richtig ist oder nicht. Mhm. Meine Befürchtungen, meinen Gedanken, dass es diesmal kein Commander-Deck gibt. Wir haben die Ankündigung, dass es ein Assassin's Creed Secret Lair geben wird.
Ja.
Und ich gehe davon aus, das wird ein Commander-Deck.
Oh, du glaubst, das wird so wie dieses Hunde- und Katzen-Deck quasi so ein Premium?
Genau.
Oh, das wäre spannend.
Genau, das wäre halt der Punkt, the way to go, meiner Meinung nach, weil sie es ja umdrehen im Vergleich zum Beispiel zu Warhammer oder Doctor Who, wo du halt das Commander-Deck hattest und dann diese zusatzcoolen Karten halt in diesen Secret Layern hattest.
Ja.
Wäre hierbei tatsächlich der Fall. Mein Hot-Take ist, dieses Assassin's Creed Secret Layer, worauf ich auch super gehypt bin, wird wahrscheinlich ein Commander-Deck werden. Und da bin ich drauf gespannt.
Das wäre wild.
Das könnte halt da noch mal helfen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in 2024 ein Produkt rausbringen, zu dem kein Commander-Deck rauskommt.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu wird es auch sau viele Leute geben, die damit einsteigen, die einfach mit diesem 7-Karten-Booster überhaupt nicht klarkommen werden. Die dann, oder mit dem 7-Karten-Booster klarkommen werden, danach sagen werden, hey, voll cool, jetzt gibt's ja 15-Karten-Booster. Und dann davon super enttäuscht werden. Ja. Wo wir bei lustigem Wetter sind, bei mir fängt gerade an, die Sonne zu scheinen. Es hat heute Mittag so stark geregnet, dass wir, und Warnung vor starkem Gewitter aus dem deutschen Wetterdienst. jetzt scheint die Sonne. Egal. Auf jeden Fall, diese Booster. Und das Schlimmste, was ich einfach finde, also das Schlimmste in Anführungsstrichen, das Seltsamste, was ich bei diesen Sachen finde, ist genau wie damals bei den Epilog-Boostern, dass es keine Commons gibt. Es gibt nur Uncommons, Mythic und Rares. Und naja, ganz im Ernst. Wie Mythic oder Rare sind die Karten denn dann?
Ja.
Weil wir haben nur noch Uncommons. Was ist denn unhäufig an der meisten Karte in dem Set?
Das stimmt schon.
Das ist Common.
Das ist genauso wie wenn sie Commons oder Mythics in Commander-Decks drucken. Also vor allen Dingen, wenn sie dann nur in Commander-Decks drin sind, das ist ja die Häufigkeit ist ja genau gleich. Also man bewertet einfach nur die Karte auf einem weiteren Scale.
Common kann ich noch sagen, es gibt Pauper.
Ja, genau, da gibt's auch Pauper. Aber auch da gab's schon Entscheidungen, wo du denkst, war das wirklich notwendig? Aber
meinst du lustige Clamp?
zum Beispiel. Aber was mich auch interessiert, es wird ja auch zu diesem Assassin's Creed, wird's ja auch Store-Events oder irgendwelche Store-Release-Sachen geben. Was zum Teufel spielt man da? Weil diese Beyond-Booster sind ja nicht zum Draften, zum Spielen oder sonst was geeignet. Ich weiß, dass es auf der MagicCon in Amsterdam machen sie einen Commander-Draft featuring Assassin's Creed, wofür ich mich auch angemeldet habe. Wo sie aber, glaube ich, die Beyond-Booster kombinieren mit, ich würde mal schätzen, Commander Legends oder irgendwelchen anderen alten Commander-Produkten, dass du halt dann auch diese Support-Pieces hast für so ein Limited-Environment. Und ich glaube, das irritiert mich halt auch noch bei so einem Major-Release. Das ist halt legitim nur Produkte sind, mit Ausnahme des Starter-Kits, die du kaufst, um mit denen dann, ja, um sie zu sammeln. Du kannst nicht direkt mit denen spielen. Du musst quasi die Produkte kaufen, kurz nach Hause gehen, dir ein Commander-Deck oder irgendwas, also es wird ja auch Modern legal sein, muss man dazu sagen, oder ein Modern-Deck bauen und dann wieder zurück in den Store gehen, um dann was zu spielen. Und ich glaube, das nimmt halt auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln, was diese Pre-Release-Erfahrung angeht, weil sehr viele Leute, die ich halt auch so irgendwie dann kenne, die sehr casual jetzt unterwegs sind, die sind dann auch so, die nehmen primär von einem Set den Pre-Release mit, weil das ist so das kondensierte Version von einem Magic-Set-Erlebnis, was du mitnehmen kannst, ohne dass du dich jetzt groß in die Mechaniken reinlesen musst oder hast die Karten, die du spielen willst. Und das fehlt hier komplett. Also glaubst du, sie kommen noch mit um die Ecke mit so einem, ja, keine Ahnung, jeder kriegt einen Bundle und baut sich daraus ein Assassin's Creed Limited Deck? Oder was werden wir spielen, wenn Assassin's Creed rauskommt?
Assassin's Creed.
Also wird einfach ein Fernseher aufgestellt.
Es wäre das Beste. Ja. Nein, also soweit ich weiß, und da mag jetzt nicht mein Wort, also mag nicht mein Wort, hahaha. wenn ich es richtig gesehen habe, ist es so, dass die Produkte ab dem 5. Juli halt da sind und verkauft werden können und gespielt werden können. Aber ich habe noch nirgendwo eine Ankündigung zu irgendeinem Pre-Release oder irgendeinem Art von Spielen oder so gemacht, weil naja, ganz im Ernst, was gab's denn zu den Commander-Decks? Da gab's eine Commander-Party, die leicht gethemed war. Das war's. Also,
ja, aber das ist ja immerhin etwas. Also, und da gab halt diese Promo. Bei Fallout gab's ja diese War Room-Promo, die man dann auch nur bei so einem Event kriegen könnte. Und klar,
hier bekommst du ja das Hidden Blade, sobald du dir irgendwie, ich glaube, eine Box kaufst oder sowas. Das bekommst du als Hidden Blade. Aber ansonsten habe ich auch noch nichts von Promos oder sonstigem gelesen, ehrlich gesagt. Ja. Dementsprechend.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, es kommt noch irgendein Spielmodi, den man irgendwie nehmen kann. Es wäre ja auch lustig oder es wäre ja auch gut, wenn sie irgendwie Modern Horizons 3 mit Assassin's Creed verbinden können. Also, dass sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Booster Modern Horizons 3 und dann ein Assassin's Creed. Nee, muss man schon drei Booster sein. Keine Ahnung, dass man daraus irgendwie eine Kombination macht, um daraus halt was irgendwie zu bauen, was spielfertig ist. Beide Sets sind ja modern legal. Also, wir können uns dann bei den Karten noch mal drüber unterhalten, ob sie wirklich so viel in modern ausrichten werden. Aber ja, das sind so ein paar Punkte, die mich zum Zeitpunkt aktuell noch ein bisschen irritieren, weil ich nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung das denn dann gehen soll. Aber springen wir mal in die Karten rein, denn wir haben in der letzten Woche hatten wir von IGN ein paar Karten bekommen. Unter anderem wieder ein Reprint, was halt in Assassin's Creed drin sein wird. Und ich glaube, lass uns doch direkt mal damit starten. Und das ist Conspiracy, ein 5-Mana Enchantment mit dem Text, wenn Conspiracy ins Spielfeld kommt, wähle einen Kreaturentyp. Und Kreaturen von diesem Typen Kreaturen, die du kontrollierst, sind dieser Typ. Und dasselbe ist wahr für Kreaturen, für Kreaturen-Spells und Kreaturen-Karten, die du nicht kontrollierst, auf dem Spielfeld. Also quasi so ein bisschen
nein, die du außerhalb des Spielfelds kontrollierst. Alle Kreaturen in deinem Deck sind dann dieser Kreaturentyp. Das ist ein ganz großer Unterschied.
Das passiert, wenn man das on the fly versucht zu übersetzen.
Ja. Deswegen manchmal erst die englische Version, dann die deutsche hinterher.
Ja, genau. Aber also so eine Art du machst quasi einfach alle Kreaturen zu so einem Tribe. Ich muss sagen, ich baue gerade dass dieser Lurgolf Modern Deck, worüber wir gesprochen haben, baue ich gerade rum und das wäre eine ideale Karte für das Lurgolf Deck. Einfach alle Karten sind Lurgolf. Was hältst du von Conspiracy als jetzt, die Idee ist wahrscheinlich, dass hier alle Geheimtempler werden oder Assassin werden können, oder? Erkennst du das Artwork?
Ja, natürlich.
Aus welchem Spiel ist das?
Das ist aus Odyssey. Wo man in einem in einer Unterkunft ist und wenn man Cassandra spielt, das erste Mal ihren Bruder trifft oder wenn man ihren Bruder spielt, das erste Mal Cassandra trifft, weil sie die oder der oder er die Hüterin des Ordens ist und der Vollstrecker des Ordens, um genau zu sein. Und dort wird ein Verräter gesucht und jeder soll dieses Artefakt, was da auf dem Tisch steht, berühren, um herauszufinden, wer der Verräter ist, weil alle anderen sind ja gleich. Also es ist schon flavortechnisch ganz gut. Deswegen alle Karten, die wir von IGN gespoilert haben, sind alle aus Odyssey.
Aha, das macht Sinn, ja.
Und ist wirklich eine sehr coole Übersetzung davon. Conspiracy habe ich damals tatsächlich im Ellie-Deck gespielt, weil es alle Karten zu Ellies werden lässt und es damit eine Infinite-Combo mit dem Ellie gibt, der immer, wenn ein Ellie ins Spiel kommt, macht ihr einen Wolf. Und der Wolf ist ja gleichzeitig auch ein Ellie. Also kriegst du einen Wolf, der auch ein Ellie ist. Und dann kriegst du einen Wolf, der auch ein Ellie. Ja.
Infinite Wolf Allies.
Genau, Infinite Wolf Allies. Und ja, deswegen. Also Conspiracy ist eine coole Karte. Mit Conspiracy kann man auch ganz lustige Sachen machen, weil sie eben auch Karten aus dem die nicht auf dem Spielfeld sind, die du auch besitzt, also auf der Hand, im Deck, im Friedhof, tatsächlich auch damit umgehen lässt. Und das lässt schon sehr viel Handlungsspielraum.
Das glaube ich. Du hast ja eben schon gesagt, Cassandra, ein treibender Charakter von Odyssey.
Genau. Odyssey, ja.
Genau, haben wir nämlich auch gepreviewt, auch in diesem Assassin's Creed Special Frame, den wir kontrovers fand beim letzten Mal. Ja. Und zwar Cassandra Eaglebearer, ein 3-Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes für eine 2/2 Legendary Creature Human Assassin Warrior. Mit Haste, also Eile, und wenn sie das Spielfeld betritt, durchsuche deinen Friedhof, deine Hand oder deine Bibliothek nach einer Karte mit dem Namen The Spear of Leonidas und nimm es pack's aufs Feld und dann shuffle. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mit einem Legendary Equipment ausgerüstet Combat Damage zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Also so ein bisschen nicht unbedingt Equipment, aber Legendary Equipments, das ist eben das Thema. Also hier sehr wichtig ist auf jeden Fall der Spear of Leonidas. Aber bevor wir darauf eingehen, wie findest du das Kartendesign von Cassandra Eaglebearer? Findest du das spannend oder dann doch ein bisschen simpel vielleicht?
Ich liebe es. Ich liebe es aus einem Grund. Auf der Karte steht drauf, man darf seine eigene Hand durchsuchen. Das passiert so unendlich selten in Magic the Gathering, dass ich halt wirklich sage, so, ich liebe es, dass sie es hier getan haben. es ist halt aus dem Grund heraus ganz, ganz sweet, weil du spielst halt, wenn du sie zum Beispiel als Commander spielst, spielst du halt so eine Art Partner-Commander, The Girl and Her Spear. Und das ist halt ganz cool. Und es gibt halt eine Menge Legendary Equipments, die oftmals, weil sie mal so ein Ticken schlechter sind wie die anderen, weniger gespielt werden. Und hier hat man noch mal einen Grund dafür. Und es löst eine große Problemkarte von Rot-Weiß-Equipment-Decks. Rot-Weiß-Equipment-Decks haben immer das Problem, dass sie irgendwann keine Karten mehr haben und keine Karten mehr ziehen.
Ja.
Und hier ist es ja so, es ist nicht whenever one or more creatures you control with a legendary equipped, sondern immer wenn eine Kreatur mit einer legendären Equipment jemandem Kampfschaden zufügt, darf man eine Karte ziehen.
Ja.
Das heißt, man kann zum Beispiel den Speer des Leonidas auf der einen Karte haben, die Umitsavas Jitte auf der anderen und Sword of Kaldra auf der dritten oder so. Das funktioniert. Ja. Und das ist halt schon, das macht das Bauen sehr interessant, meiner Meinung nach. Das ist eine sehr schöne Karte dadurch.
Das stimmt. Ich habe das tatsächlich letztens realisiert, und zwar mit dem Voja-Commander, wo ich gegen jemanden gespielt habe im Commander-Runde, der Voja gespielt hat, diesen Wolf, der mit Elfen funktioniert. Und er sagte halt, es ist ein gutes Deck, man gewinnt viel damit, aber es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Und ich glaube, in eine ähnliche Falle gehen halt auch diese Boros-Equipment-Decks. So, du hast immer deine Standard-Equipments irgendwie mit drin. Du hast Sword of X und Y. Du hast immer die ganzen Sachen. Und hier ist nochmal diese Einfärbung zu machen mit, okay, das geht um Legendary-Artefakte. Das limitiert dann schon eher. Und halt so ein Shadow Spear ist natürlich ein gutes Equipment, was in beide Decks gehört. Aber wie du halt meintest, ne, mit der Jitte, das ist dann vielleicht eine Karte, die dann eher nicht so auf dem Radar ist. Aber wenn du es weiter limitieren musst, ist schon ein guter Hinweis auf jeden Fall. Also macht schon viel aus. Aber natürlich gehört dann zu Cassandra auch ihr Speer. The Spear of Leonidas, ein 3-Mana Legendary Artifact Equipment. mit dem Text, wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kann man sich drei Sachen auswählen. Einmal Bull Rush, it gains double strike until end of turn. Summon, create Phobos, legendary 3-2 Red Horse Creature Token. Also man macht einfach schon mal einen 3-2er, ja, on attack. Und Revelation ist discard two cards, then draw two cards. Also so ein Loot-Effekt. Und das Ganze für Equip 2. Also wenn man es fair spielt, wenn man jetzt nicht Cassandra in der Command-Zone hat und ihn quasi for free aufs Spielfeld bekommt, sind es 5 Mana, um dann, wenn man angreift, diese 3 Modi zu haben. Entweder eine weitere Kreatur machen, die man aber nur mit Legendary einmal kriegen kann, Double Strike oder halt Loot-Effekt. Was sagst du zum Speer?
Auch hier ultra flavorful und für mich so richtig, richtig schön. Also Phoebe heißt halt das Pferd. Und es ist ganz lustig, weil du kannst zwischen verschiedenen Pferden wählen. Es ist aber immer dasselbe mit demselben Namen. Es erinnert mich ganz stark an Plötze von Witcher.
Stimmt, der Plötze.
Das ist sehr, sehr cool. Und ein 3-2 Horse ist natürlich auch schon eine Seltenheit, dementsprechend auch eigentlich ganz cool. Wenn man jetzt sagt, die Kreatur kriegt Double Strike, ist einfach, naja, dann ist es im Endeffekt auch nur ein wie heißt der denn? Der Feuerspeer? Feuerstecken. Der
Feuerstecken,
der für 3 Mana zum Spielen, 2 Mana equippen, die Kreatur Doppelschlag. Ist hier nur ein Attack, ja, aber man hat noch andere Modis. Und dieses Discard to Cards, then Draw to Cards oder Loot-Effekte selber haben wir jetzt auf der Lost Jitte gehabt, auf dem Pitboy gehabt und jetzt noch auf Spear of Leonidas. Und ich muss langsam sagen, so Wizards, könnt ihr euch nichts Neues einfallen lassen? Ja. Bitte, danke.
Ja, die Equipments,
wir haben das uns oft gesehen.
Sie, wenn man das überhaupt sagen kann, sie power-creepen Equipments auf jeden Fall in letzter Zeit ganz schön viel. Also, sie haben immer mehr Modi, sie haben immer mehr so Card-Draw, aber im Zweifel auch noch mal extra Schaden. Und dann machen sie aber noch mal eine Kreatur. Das ist auf jeden Fall schon interessant. Aber ich finde es auf jeden Fall für ein legendärer Speer, wo du auch meintest, es ist ja quasi wie Partner in dem Fall, wenn man Cassandra als Commander, als Kommandeurin da hat. Kann man den eigentlich schon relativ gut gebrauchen. Und dafür erweitert der Cassandras, sag ich mal, Einfachheit in den Effekten. Von wegen, ne, du findest halt diese Karte, sie hat Haste. Und wenn du Schaden mit ihr machst und ein legendäres Equipment dabei hast, ziehst du eine Karte. Ist relativ basic vom Verständnis her. Gibt ihm aber noch eine zweite Ebene, wenn man eben Spear of Leonia das eben noch mitspielt. Und das finde ich eigentlich ein ganz nettes Design. Ich finde es ja eigentlich, also jetzt gerade von Modern Horizons 3 kommend, muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz angenehm, wenn Commander nicht zu komplex sind. Also,
was?
Hier sind einfach nur 3 Effekte, die man irgendwie im Hinterkopf haben muss und das reicht schon fast. Aber ja, das sind soweit alle Karten, die wir bisher, also zum Zeitpunkt der Aufnahme nochmal, wie gesagt, wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht, sind schon alle Karten revealed. Ist ja auch ein relativ kleines Set. Deswegen, das sind die Karten, die jetzt bisher neu dazu rausgekommen sind. Über Leonardo.
Freut euch auf nächste Woche, wo wir drüber reden werden.
Genau, wir haben schon sowas wie Leonardo da Vinci oder Cleopatra oder Ezio, Blade of Vengeance und so weiter. Aber die haben
wichtiges
schon
Cover of Darkness. Das ist eine wichtige Karte für einen Modern Reprint.
Genau, das ist auch wieder Creature-Type und die Kreaturen von diesem Typen haben 4. Was nochmal heißt, sie können nicht geblockt werden von, sie können nur geblockt werden von schwarzen Kreaturen und Artefakt-Kreaturen, richtig?
Genau.
Ja, das macht nochmal einiges aus.
Und das auf
aus.
Humans?
Ja, oder Assassins, wenn man ganz flavorful
oder
sein kann.
Oder Assassins, wenn man flavorful ist, ja. Ach, flavorful. Wir müssen die Karten rausfiltern, die für Modern relevant sind und für Legacy. Commander wird sowieso alles gespielt. Und danach können wir das nächste Set angucken, und zwar Bloomburrow.
Ja, ja, genau. Dann haben wir Mäuse-Assassins wahrscheinlich.
Ja, genau.
Aber ja, nochmal letzter Kommentar. Freust du dich auf Assassin's Creed? Oder sagst du, okay, das war mir jetzt ein bisschen zu plötzlich nach Modern Horizons?
Ich freue mich mega drauf. Ich liebe Assassin's Creed. Ich bin super hyped für das Set. Ich finde alles, was sie bisher gemacht haben, sehr großartig. Ihr kennt mich, gerade unsere ZuhörerInnen kennen mich ja da doch mittlerweile sehr gut. Ich bin sehr ehrlich und sehr kritisch, gerade auch, wenn irgendwas mal wieder nicht läuft oder irgendwas richtig doof gelaufen ist oder irgendwas einfach nicht gut gemacht wird. Und hier muss ich sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, finde ich sehr flavorful, sehr großartig. Und ich kann aktuell sehr stark nachvollziehen, wie sich Dr. Who-Leute oder Leute, die Warhammer oder auch die Leute, die es ja auch gab, die Herr der Ringe so hart gefeiert haben. Ich kann das gerade sehr stark nachempfinden, was diesen Flavor angeht. Wir haben ja auch mit Fallout, ich habe ja auf meinem Channel alle Fallout-Decks aufgemacht mit einem sehr großen Fallout-Fan, der gesagt hat, boah, es ist so flavorful. Und ich stand daneben so, Ich verstehe das nicht. Und ich kann jeden verstehen, der jetzt daneben steht und sagt, ja, das sind nette Karten, aber ich verstehe den Flavor davon nicht. Und das ist vollkommen okay. Ich muss sagen, ich verstehe den Flavor und ich liebe den Flavor und ich liebe das Set. Und das ist, also es wird, wenn du mich in einigen Jahren fragst, werde ich immer noch sagen, das wird eins meiner Lieblingssets, weil es für mich zwei der großartigsten und besten Franchises sind, die es für mich gibt, die da zusammenarbeiten.
Ja.
Und das für mich wirklich wie so ein kleiner Kindheitstraum ist, dass diese beiden Sachen was zusammen machen. Das liebe ich sehr tatsächlich.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Flavor-Geschichten. Also es gibt ein paar Kritikpunkte, die ich halt habe. Hauptsächlich daran, also dass wir dieses Format von den Mikroboostern wieder mit reinnehmen. Das ist halt so ein Ding, da sehe ich noch nicht ganz den Mehrwert. Also lieber hätte ich Playbooster gehabt, die vielleicht auch mehr Reprints beinhalten, aber dafür kann man es draften, dafür hat man dann Pre-Release. Das finde ich halt deutlich besser, als was wir jetzt bekommen haben. Oder was wir wahrscheinlich bekommen werden. Dann verstehe ich nicht, warum sie gerade im Kontext der gesamten Produktpalette von so einem ganzen Jahr, warum haben sie Commander Decks zu Modern gebracht, also zu Modern Horizons 3, aber nicht zu Assassin's Creed? Wobei das so das Hauptding war, womit sie Leute abgeholt haben mit diesen Commander Decks bisher. Das finde ich ein bisschen komisch und ich glaube, das wird ein paar Leute enttäuschen.
Ja. Ja. Ich bin halt überlegen, was dieses Starter-Kit dann machen wird. Ja. Da werden wir nachher noch drüber reden. Ja. Aber wenn es so ist wie bei Herr der Ringe, würde das ein Starter-Kit sein mit 120 Assassin's Creed-Karten, beziehungsweise Länderabzug, sagen wir, es sind 28 Länder drin, dann sind es immer noch 64 Assassin's Creed-Karten. Und da bin ich halt mal drauf gespannt, weil im Endeffekt müssten sie in dieses Starter-Kit ja praktisch alle Uncommons reintun, die sie haben, oder ja, mit mehr Rares und Mythics arbeiten, um in dem Set zu haben. Deswegen bin ich da sehr drauf gespannt, tatsächlich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also Starter-Kit wird wahrscheinlich
nochmal spannend. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie das versauen.
Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Aber ja, also es gibt so ein paar Punkte, wo ich noch Fragezeichen habe. Wie wird man das spielen? Wird es ein Pre-Release-Event geben? Wird es sich auch besser verkaufen als wobei Fallout hat sich wohl sehr gut verkauft. Aber irgendwie hat man es so im Rhythmus, in dem wir halt auch agieren mit neuen Produkten, irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Und zumindest von unserer Seite aus haben wir halt auch viel ausfallenden Hype irgendwie gehört zum Thema Fallout. Deswegen Assassin's Creed, ich bin gespannt, ob da noch mal ein paar mehr Leute dazu kommen, ob die Hype-Welle diesmal ein bisschen höher sein wird. Ein paar Kritikpunkte habe ich, aber ich freue mich auf jeden Fall für die Fans. Und ja, ich glaube, so Top-Down-Designs von so Kampagnen, man kann zu Universes Beyond stehen, wie man möchte, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile echt ganz gut raus. Und ich freue mich auf ein paar coole Kartendesigns auf jeden Fall. Aber wie steht ihr zu Assassin's Creed Universes Beyond Booster Set? Hättet ihr euch auch da Commander Decks eher gewünscht oder findet ihr auch ganz gut, mal eine Pause von Commander Decks zu haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit einer neuen Secret Lair Ankündigung und damit auch einer Aufarbeitung von der ersten Secret Lair Drop, denn wir haben es schon gesagt bekommen, Hatsune Miku wird in der Sommer-Super-Drop von Secret Lair wieder auftauchen. Und da müssen wir mal kurz Revue passieren lassen. Was ist denn mit der ersten Hatsune Miku halt Secret Lair Drop so passiert? Also sie ist ja jetzt schon, sie kommt so langsam im Umlauf, glaube ich. Also sie ist noch nicht überall angekommen. Mhm. Also meine persönlich, die ich mir bestellt habe, die ist zumindest noch nicht da. Aber in Amerika sind wohl schon ein paar rausgekommen. Wie wurde es denn da so aufgenommen?
Also in Amerika insane gut. Ich rede hier von insane gut. Wenn ich es richtig gesehen habe, wir haben einen Artikel vorliegen von einer Website, auf der ich auch sehr viel lese, deswegen vertraue ich der Website auch ganz viel. Und die schreiben hier von einer Preisverdreifachung.
Ja.
Und das ist halt insane. Es war ja auch eins der schnellst ausverkauftesten Secret Lairs aller Zeiten. Man hat die ja instant tatsächlich eine Warteschlange drin. Es war ja instant Warteschlange. Und soweit ich weiß, wir hatten gerade aufgenommen, da war das Ding komplett ausverkauft.
Ja, das stimmt. Ja, das war wirklich so eine Viertelstunde nach Release, wenn Reddit da nicht falsch lag. War es halt schon wirklich ausverkauft. Und ich glaube, in Amerika noch ein bisschen härter als in Deutschland. Ich glaube, oder in Europa muss man ja sagen. Ich glaube, in Europa war es ein bisschen länger gedauert, aber trotzdem war es sehr, sehr schnell einfach weg. Und Hatsune Miku, das beim letzten Mal schon ein bisschen mehr ausgeführt, ist halt wirklich so ein also so Pop-Ikonen, die man hierzulande vielleicht nicht so universell kennt, aber die halt in Japan ein Riesenthema ist und dementsprechend auch hier halt eben in der Japano-Kultur auf jeden Fall sehr, sehr beliebt ist. Und ich glaube, du hast damals gesagt, so, es ist so auf einer Welle mit Herr der Ringe für Leute, die halt von ihr wissen, ne?
Ja, absolut. Das ist so, teilweise sogar höher.
Ja.
Wenn man nachschaut, was so Figuren von ihr kosten, was man dafür, ich meine, wir kennen alle Figuren, die sind sehr teuer, aber Hatsune Miku-Figuren kann man arm bei werden. Und auch die Konzertkarten, wenn ich das anschaue mit Metal-Bands, die rumlaufen, oder auch Pop-Bands, die rumlaufen, wo es wirklich Leute schon eine Menge Geld für hinlegen, wenn ich dann sehe, was man für eine Hatsune Miku-Eintrittskarte für ein Konzert zahlt, so. Das ist kein Underground, kein Underground-Produkt, was wir hier haben. Das ist eine Sache, mit der sehr wenig Leute was anfangen können, aber die sehr, sehr viele Leute lieben. Und es wird da eine Menge Leute geben, die das gerne gehabt hätten. Und es gab eine Menge Scalper, die es gekauft haben.
Ja.
Ich bin jetzt halt gespannt, wie sie es beim zweiten machen, weil beim zweiten
sind
halt auch sehr coole Karten mit drin, mal wieder. Und sie haben halt eine Sache gemacht, die ich sehr großartig fand, weil sie haben einen fünffarbigen Commander mit reingepackt. Was bedeutet, dadurch, dass wir, ich glaube, 4 oder 5 Hatsune Mikus dieses Jahr bekommen, ich glaube, 4 sind, könnte man tatsächlich so ein richtig aufgepumptes Deck dann spielen mit 5-Color Hatsune Miku.
Ja.
Das wäre möglich.
Das auf jeden Fall. Also ich habe mir die erste ja nur geholt, weil Feather mit drauf ist, also Feather als Hatsune Miku. Und ich jetzt auch wieder einen guten Grund habe, mein Feather-Deck nochmal zusammenzubauen. Aber genau, die zweite Welle Miku-Treatments, die wir hier bekommen, befassen sich mit Diabolic Tutor, ein 4-Mana-Tutor für irgendeine Karte. Dann Court of Calling, was auch mittlerweile im Amalia Pioneer Deck auf jeden Fall viel Play sieht. Dann, wie du schon meintest, Child of Alara, hier renamed zu Miku Child of Song, 5-Mana-6/6 Avatar. Und wenn sie stirbt, zerstören wir einfach alle Non-Land Permanents, die nicht regeneriert werden können. Also es ist sehr generisch, aber es würde passen zu, man möchte einfach alle Mikus spielen. Dann Song of Creation, ein Timur 4-Mana Enchantment, wo man ein weiteres Land jede Runde spielen kann, wenn man ein Spell cast, 2 Karten zieht und am Endstep die Hand abwerfen muss. Und natürlich Solring darf nicht fehlen, ein Commander Superstaple und Thespian Stage hier nochmal in so einer, ist das ein typisches Bühnenbild von ihr? So wie das so, wie kann man sich das so vorstellen?
Also so wie es dargestellt wird, da wie es tatsächlich dargestellt wird. Das Bühnenbild selber von ihr ist ja noch ein bisschen mehr mit so LCD-Displays und so weiter, weil es ja auch so ein bisschen mehr Richtung, animierte Person, die vorne tanzt, einfach ist. Aber es ist schon sehr, es kommt schon sehr, sehr gut dran, tatsächlich, meiner Meinung nach. Und ist dementsprechend da auch, es ist schon sehr cool tatsächlich.
Ja, voll. Wie findest du denn die Kartenauswahl? Ist das denn was du dir dann auch zu Gemüte führen wollen würdest, einfach nur weil es eine Miku-Zirkulär ist? Oder findest du auch, die Karten an sich bieten schon echt eine solide Grundlage für ein gutes Secret Lair Drop?
Ich bin halt gespannt, was sie machen. Bei dem Hatsune Miku Secret Lair Drop ist ja wieder so ein Gamble-Faktor mit drin, wo du zum Beispiel einen Snapcaster ziehen kannst.
Stimmt.
In Hatsune Miku. Aber nicht musst, aber kannst. Und das ist schon wieder, wo ich denke so, ui, das wird auch noch mal krass. Und ich weiß nicht, ob Child of Alara hier eine gute Wahl für ist. Das ist so, bringen Hatsune Miku um und sie bringt die Welt um. Oder die Fans bringen dich um oder so. Ja. Irgendwie, es ist eine weirde Message, irgendwie, die man da rein implementieren könnte.
Leg dich nicht mit Miku-Fans an. Du wirst es bereuen.
Genau.
So.
Genau. Ansonsten finde ich es ganz cool. Also Thespian Stage, Soul Ring, Song of Creation ist auch eine sehr coole Karte tatsächlich, auch für Commander-Spieler.
Ja.
Diabolic Tutor ist halt der Budget-Tutor, den eigentlich jeder irgendwann mal benutzt hat. Hand aufs Herz, wir haben ihn alle benutzt. und Court of Calling ist mittlerweile auch nicht mehr die teuerste Karte seit den letzten Reprints, aber es ist eine sehr beliebte Karte, auch in Modern und sonst wo, wodurch wir wieder so eine Karte haben, ähnlich wie im letzten Mal, wo wir das Fastland zum Beispiel hatten, wo man sagt, hey, da könnten auch andere Leute draufspringen und sich die deswegen das Ding holen. Und ja, es ist ganz nett. Ich bin gespannt, es wird wieder in Japanisch Foil, der Englisch Foil, Japanisch Non-Foil, Englisch Non-Foil kommen. Ich bin wieder gespannt, was sie machen.
Ja, definitiv. Also ich hätte tatsächlich nicht mit dem Hatsune Miku Rush vom ersten Secret Lair Drop so gerechnet, aber Anscheinend haben sie ja damit auch ein bisschen auf Gold gestoßen. Deswegen bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen jetzt, wo wir im Frühling eine Drop hatten, im Herbst eine Drop hatten mit Hatsune Miku. Wir werden safe im Herbst und im Winter auch wieder Hatsune Miku Drops bekommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die so im Vergleich holen werden, weil ich habe auch schon das Gefühl, so dass das Value und die Playability von den Karten da drin ist höher als in manch anderen Secret Lair Drops, die wir schon reviewed haben, wo teilweise denkst du dir so, was habt ihr euch irgendwie dabei gedacht? So irgendwelche Legendaries von noch Standard-Sets, die es in Hülle und Fülle gibt, die jetzt nicht so viel bringen. Aber das ist tatsächlich nicht die einzige Secret Lair Drop, die wir bisher angekündigt bekommen haben. Sondern wir haben auch noch eine komödiantische Not a Wolf Secret Lair Drop, die ja, was ist das Konzept? Es sind Werwölfe, die aber quasi sich als Nicht-Werwölfe irgendwie bezeichnen wollen. Das ist Not a Wolf. Das ist der ganze Gag, oder?
Ja, kann man so sagen. Und das in sehr schönen Artworks, wenn ihr mich fragt.
Also die sind wirklich sehr lustig.
Bei den Sigilären sehr großer Fan von den Artworks, dass da wirklich so ein Humanistic Stil mit drin ist. Jedes dieser Artworks ist großartig. Ich liebe den Token, der dabei ist. Wo man einfach so einen Wolf sieht, wie er in einem Anzug, beziehungsweise einem Hemd und Krawatte vor einem PC sitzt. Und dann so Creature-Token Wolf und dann steht da halt so drunter so Regular Human Guy. So in Handschrift. Das ist so geil. Ja. Und es sind meiner Meinung nach krasse Karten dabei. Mhm. Und es ist eine Karte, die mich zu Beginn meiner Magic-Karriere sehr stark begleitet hat dabei. Dementsprechend, ich bin wirklich gespannt darauf. Ich finde das cool tatsächlich, das Ding.
Ja, und wir können einmal durch die Karten durchgehen. Sie haben eine Sache gemacht, wo mich deine Meinung interessiert, weil ich verstehe, dass es jetzt möglich ist mit den Art von Treatments, die sie machen, aber ich finde es, glaube ich, nicht besonders gut. Und zwar haben wir Not a Wolf, auch bekannt als Tovola the Dire Overlord, wo sie quasi dieses Godzilla-Treatment mit wir geben dem einen neuen Namen dafür benutzen, nicht um einen ikonischen Charakter darzustellen, wie es jetzt zum Beispiel bei Hatsune Miku vorhin war, sondern halt um einen Joke in die Textline zu verpacken, was halt irgendwie, ich verstehe, dass es ein Mittel ist, was man jetzt auch nutzen kann und deswegen nutzt man es auf, aber keine Ahnung, ich find's irgendwie ein bisschen bizarr. Und auf der Rückseite, anstatt Tovola, The Midnight Scourge, haben wir King of Wolves. Wie findest du diese alternative Nutzung, um Witze darzustellen und nicht Charaktere? Findest du es witzig und findest du es okay und man soll sich nicht so anstellen oder so engständig sehen oder findest du es auch ein bisschen komisch?
Mich wundert, dass es so lange gedauert hat, bis sie das machen. Das war, wenn du dich erinnerst, einer meiner absoluten Kritikpunkte zu Ikoria. War tatsächlich genau dieser Fakt, dass ich halt gesagt habe, dieses Treatment wird dazu führen, dass wir Non-Legendaries mit irgendwelchen anderen Namen rumliegen haben, die keiner kennt und die vielleicht gar nicht Legendary sind. Das habe ich damals schon gesagt. Mhm. Und jetzt ist Wizard of the Coast auf den Trichter gekommen.
Ja.
Deswegen, also, das ist schon spannend. Aber auch hier, wie gesagt, es ist eine Secret Layer. Seid froh, dass ihr die Karte lesen könnt. und Dad-Jokes ist immer noch besser wie diese Groß- und Kleinschrift, die wir jetzt so bei den letzten Sachen dabei, mit den SpongeBob-Memes und so weiter. Mhm. Und bei King of All Wolves haben sie wenigstens einen Garruk daneben gesetzt und einen, Gott, wie heißt der?
Ayula.
Ja, genau. Und so, das ist halt zumindest irgendwie noch irgendwo im Universum, dass ich sagen kann, hey, wir haben auch Secret Layers von Ezio Auditore, der gegen den Imperator von irgendwas spielt, keine Ahnung. Also, wenn man sich jetzt noch darüber ein bisschen weiß nicht. Also, es ist so normal, glaube ich, geworden.
Ja, und ich komme immer noch über diese Goblin Gram super ätzenden.
Goblin Grams.
Sehen so fürchterlich aus. Egal. Die anderen Karten sind Everbrook Caretaker, dann haben wir Howl of the Night Pack und Second Harvest und wie du schon meintest, ein Wolf-Token. Vier Karten plus Token ist doch eigentlich ein ganz guter Value. Ist Second Harvest auch eine, das ist schon auch eine teurere Karte, oder? Naja, es geht.
Es gibt vor allem noch Beastmaster's Ascension da drin.
Oh, warum ist der denn hier nicht aufgeführt? Habe ich einen?
Das kann ich dir sagen. Ich kann dir bei der Seite Not a Wolf, die normalerweise Sick of Wolves heißt, die tatsächlich dieses Secret Layer reprinten, dieses Priest Secret Layer sagen kann, hat tatsächlich Beastmaster's Ascension, wo einfach ein Wolf auf einer Farm ist mit ganz vielen Schafen und Hühnern und Schweinen drumherum, großartig. Hm. Und Hold of the Night Pact ist eine großartige Magic-Karte. Ich liebe diese Magic-Karte und ich werde diese Magic-Karte immer lieben, weil sie war in einem meiner absoluten Favorite-Anfänger-Decks drin. Dementsprechend, ja. Es ist ganz cool. Also man kriegt insgesamt halt 5 Karten plus Token. Das sind 6 Karten. Mhm. Das ist gut. Das ist einfach guter Value. Und wir haben den Caretaker, der nicht der spielbar ist. Wir haben den Not a Wolf, der als Commander sogar täglich möglich ist, wo Leute sagen können, oh, ich spiele nicht nur meinen Wolf-Stack. Mhm. Und Second Harvest und Beastmaster Ascension sind beides sehr gute Playable-Karten.
Ja.
Dementsprechend, ich finde es eine gute Secret Lair.
Ja, aber das. Also jetzt verstehe ich auch, warum Not a Wolf als Joke ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum denn Not a Wolf? Aber wenn quasi der Designer, auf den das basiert, Not a Wolf heißt und halt auch sein Avatar auf Twitter ist halt auch so dieser typische Wolf, der in diesen Artworks mal wegläuft und so weiter, dann verstehe ich natürlich auch den Joke jetzt erst. Und ich denke mir halt bei sowas immer, warum wird das nicht in so einem Artikel aufgegriffen? Also warum gibt es keinen offiziellen Artikel? Warum muss ich mir das über Social Media so zusammengreifen? Warum kann ich die Informationen? Ist egal, ist ein persönliches Problem, aber jetzt macht dieses Secret Lair ein bisschen mehr Sinn.
Aber die Künstler sind ja andere Sachen tatsächlich.
Ja, genau, aber die genau. Es ist wohl ein Buchautor oder ein Grafikdesigner, der dieses
Not a Wolf,
genau, der hat auch ein Buch daraus gebracht, habe ich eben gelesen. Und darüber basiert quasi dieses Secret Lair Drop.
Genau, irgendwer bei Wizard of the Coast wird dieses Buch gelesen haben, gesagt haben, das finden wir cool, dem geben wir Secret Lair, weil das funktioniert bei Wizards ja schon seit Jahren so. Das ist ja einfach so. Also, sie sind halt unterwegs und sagen, das finden die Leute cool. Die Leute finden cool, dass dieser Mensch halt Wolves spielt und dieses coole Buch rausgebracht hat. Und dann darf er halt mit Leuten zusammenarbeiten. Man muss jetzt dabei sein, die Künstler sind halt schon sehr namenhafte Künstler einfach unterwegs. Das muss man einfach lassen. Wir haben Voss zum Beispiel, Johannes Voss dabei.
Ja.
Kev Walker ist mit dabei, der einfach schon sehr bekannt ist. Greg Staples, Sage Covey, ich kann den Namen nicht aussprechen, das ist ganz schlimm. Miranda Meeks, die kennt man auch schon. Mhm. Und Zoltan Boros tatsächlich. Das sind Namen,
kennt die man
fast alle, glaube ich, schon gehört hat.
Ja.
Und es sind auch Artworks, die deshalb einfach alle sehr, sehr schön sind
tatsächlich. Ja, total. Also die Artworks sind komplett fein. Ich wünschte mir nur, dass wenn sie so Kooperationen machen, dass sie so ein bisschen klarer betitelt werden für Leute, die es vielleicht nicht kennen oder noch nie von Not a Wolf gehört haben. Aber das sind soweit die Secret Lair Drops, die bisher für den Sommer angekündigt worden sind. Wie gesagt, Hatsune Miku kommt wieder und Not a Wolf mit für euer Werwolf-Tribal-Deck. Falls ihr da noch keins habt, könnt ihr euch da einen ganz guten Start mit zusammenlegen. Aber wie findet ihr die beiden Secret Lair Drops? Findet ihr Hatsune Miku? Hat einen weiteren Run verdient? Oder sagt ihr, ich habe den ersten schon nicht verstanden, jetzt verstehe ich den zweiten auch nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu hören. Und wir machen mal weiter mit einem Vorschlag aus der Community. Der gute Storming Wolf hat uns einen Themenvorschlag geschickt im Reddit, was nicht Ask Us Anything ist, wozu wir später noch kommen. Und zwar hat er geschrieben, bewertet doch mal die Starterprodukte der letzten 5 bis 10 Jahre, was ihr so gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Und genau das wollen wir jetzt in diesem Fall machen. 5 bis 10 Jahre ist ein bisschen weiter gefasst. Ich würde es jetzt sagen, so die Starterprodukte, die wir jetzt so, ja, in diesem Zeitraum ungefähr die da angefangen haben. Also so Sachen wie die Starterdecks von Assassin's Creed. Ich glaube, in dieser Form gab es sie ja auch schon so zu Beginn, also diese Dual-Decks und so weiter. Aber darüber wollen wir jetzt nicht im Speziellen reden. Es geht über Sachen, die wir jetzt halt die letzten paar Jahre so beobachtet haben. Und vielleicht können wir auch noch mal aufklären, woher unser kritischer Take kommt, dass es einen schwierigen Einstieg in Magic gibt. Jetzt nicht unbedingt, dass es unmöglich ist, aber dass es halt einfach generell schwieriger ist. Möchtest du damit vielleicht noch mal anfangen?
Ich möchte eine Sache dazu sagen. Die Starter-Decks, diese Doppel-Starter-Decks, sind keine alte Erfindung, sondern eine neue Erfindung.
Mhm.
Die kamen, glaube ich, mit M13, was jetzt auch schon 10 Jahre ist.
Ja, ist schon über 10 Jahre.
Aber, ja, aber da gab es zum Beispiel diese nee, es war nicht M13, es war sogar noch, es muss früher gewesen sein, weil ich habe die bei uns im Store in Eiserfeld noch gekauft.
Ah, witzig.
Da gab es die noch tatsächlich, kann ich dir aus sehr, sehr erster Hand sagen, weil ich glaube, ich habe sie noch irgendwo hier rumliegen.
Ja.
Dementsprechend, die müssen wir schon mit reinnehmen, das ist ein neues Produkt. Ich würde halt sowas wie Intro-Packs, Planeswalker-Decks und so weiter halt da wahrscheinlich, da bei Planeswalker-Decks gab es auch noch. Aber die Intro-Decks, die alten Versus-Decks und die alten Theme-Decks, die würde ich halt rausnehmen tatsächlich.
Ja.
Weil alles andere ist so der neue Kram, den sie jetzt versucht haben, wo sie viel dran rumgebastelt haben, wirklich viel dran rumgebastelt haben.
Mhm.
Und ja, da bin ich, das wird eine lustige Folge.
Also ich sag mal, womit ich angefangen habe, Magic zu spielen, das war damals zu Amonkhet, das war halt wirklich diese Deckbuilders Toolkit, wo quasi die Idee war, man hat so ein paar Basics, Evergreen-Karten irgendwie drin aus dem aktuellen Standard. Und ich habe mir damals mit einem Freund einfach, wir haben uns beide so ein Pack gekauft, wir haben Karten zusammengeschoben aufgrund des Guides, der dabei war. Und das waren unsere ersten Erfahrungen mit Magic. Was es halt da auch gab, wo ich dann auch später schon viel gekauft habe, sind halt diese Planeswalker-Decks, was quasi, also das Problem bei Planeswalker-Decks sind, sie sind low-powered, sie sind quasi eine Hälfte von diesen heutigen Starter-Decks, weil sie bewusst auf neue Spieler gegangen sind, die halt Komplexität rausgenommen haben, die halt einfach zu verstehen sind, was aber dann auch das Problem beinhaltet, sie sind nicht wirklich gut, um in zum Beispiel Standard einzukehren. Und das ist halt so dieser Bump, den ich auch, glaube ich, damals in dem Video, wie fängt man eigentlich mit Magic an, sehr häufig gesagt habe. Es kommt immer diese Regeln lernen, das ist überhaupt kein Problem, da kommt man relativ schnell rein. Aber dann gibt es diesen Bump, wo du dich entscheiden musst, okay, will ich jetzt in Standard rein, will ich Arena spielen, will ich Commander spielen? Und da die Brücke, da fehlt für mich immer so ein sehr gerader Weg, was auch Wizards of the Coast will von den Leuten, weil wir kriegen zu jedem Set irgendwie Commander Precons und die richten sich aber von der Komplexität her auch immer mehr und mehr an bereits etablierte Spieler. Und das macht's halt dann schwierig, die zu empfehlen, weil klar, du hast ein fertiges Deck, du kannst dich damit sofort hinsetzen, du kannst damit Magic lernen. Aber keine Ahnung, wenn da halt Dredge in demselben Deck drin ist wie oder in demselben Deck vorhanden kommt wie halt, weiß ich, Reconfigure und Equip und wie diese ganzen Mechaniken, die irgendwie ähnlich zueinander sind, die aber nicht genau gleich funktionieren, teilweise aber den Reminder-Text nicht mehr drin haben, da wird's halt irgendwie schwierig, das halt wirklich als Einstieg zu empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man in eine Runde kommt mit Leuten, die halt schon eigene Decks haben, wo es dann noch mal komplizierter ist, weil Commander halt alle Karten beinhaltet. Und wir kennen halt diesen Moment, wo jemand irgendwie eine schwarze Retro-Frame-Karte von Tempest oder sowas spielt. Man muss sich erstmal mal angucken, was zum Teufel macht die denn überhaupt? Und
oder eine Secret Lair Version.
Oder eine Secret Lair Version, wo es halt dann auch noch mal, ne, ist schön für die Individualität, aber ist nicht das, was wir grundsätzlich empfehlen würden. Aber was
Commander ist einfach nichts für Anfänger. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Commander, wenn man sich alleine hinsetzt oder auch zu zweit hinsetzt und man möchte zu zweit irgendwie mit Magic anfangen, zwei Commander-Decks zu kaufen, damit gegeneinander zu spielen, funktioniert noch einigermaßen. Weil man halt sagt, hey, ich lerne die Regeln ein bisschen, ich lerne die Grundregeln ein bisschen, das funktioniert. Ich lerne mein Deck und vielleicht das Deck meines Partners, das lerne ich auch noch. Und dann gehe ich halt in den Local Game Store oder in eine Playgroup, in irgendeinen Verein oder sonst wo rein. Und dann setze ich mich an den Tisch und sitze da mit drei random Personen, die alle drei andere Decks spielen, die ich noch nie gesehen habe, ja, die ich dann on the fly lernen muss, während tausend Dinge auf dem Feld passieren. Und deswegen sage ich, Commander ist nichts für Anfänger. Das ist das, was ich immer und immer und immer wieder sage, dass es völlig falsch wahrgenommen wird. Commander ist ein Spielmodus von Magic, der den Casual-Spielmodus verdrängt hat und ein sehr großartiger Casual-Spielmodus ist.
Ja, das Ding ist auch dabei, vielleicht müssen wir auch noch mal halt sagen, was wollen wir denn eigentlich von einem Starterprodukt? Was wäre ein optimales Starterprodukt? Für mich ist es, glaube ich, es soll was sein, was einen anteasen kann, von wegen, okay, nicht nur, wie funktioniert Magic, sondern was macht auch Magic spaßig? Und ein Teil von diesem Spaß ist halt die Komplexität oder Synergie. Das heißt, es muss irgendwas sein, was halt die Leute gut einführt und vor allen Dingen, was auch einen klaren Way Forward hat. Fangen wir mal an, zum Beispiel mit den Starter-Decks. Ich persönlich finde, die Starter-Decks sind sehr, sehr gut für diesen ersten Schritt in Magic, weil du hast direkt zwei Decks, die auf dem Power-Level sind, dass man sie gegeneinander spielen kann. Und tendenziell oder im optimalen Fall sind die Decks jetzt nicht, dass eins super stark ist und das andere super schwach. Ich weiß, bei dem Herr der Ringe-Ding, da habe ich viel gehört, dass das Mordor-Deck, das Sauron-Deck, das war, glaube ich, Rakdos, dass das deutlich stärker war als das gute Deck, in Anführungszeichen. Aber da habe ich halt auch viele Leute gesehen, die damit halt gelernt haben, dann eben Magic zu spielen, weil halt, oh, eine neue Franchise. Aber da kommen wir schon direkt zum ersten Problem von Starter-Decks. wie geht's von da aus weiter? Also man kann natürlich die Decks auseinandernehmen und daraus dann oder ein paar Karten daraus nehmen und ein Commander-Deck bauen, aber von der Legalität bewegen wir uns eigentlich eher im Modern-Bereich, aber die Karten sind ja auch nicht dafür gemacht, in Modern gespielt, also die Decks sind nicht dafür gemacht, in Modern gespielt zu werden. Das heißt, geht man dann wieder zurück auf Standard? Und da fehlt mir so ein bisschen diese Weitsicht, dass diese Decks auch einen auf den Weg schicken, von wegen, hey, du hast jetzt dieses Starter-Deck dir gekauft. Das sind übrigens alle Sets, die gerade im Standard drin sind. Kauf dir doch ein Pack und versuch deine Decks ein bisschen zu erweitern. Oder vielleicht so ein paar Vorschläge mit drin, von wegen, hey, diese Karten aus diesem Set machen sich gerade ganz gut und dann hast du so einen soliden Start.
Ja, also das kann ich halt auch sagen. Ich habe, wie gesagt, vor 2 Wochen ein Blackie Talk hochgeladen, wo ich explizit gesagt habe, dass Magic the Gathering aktuell nichts für Anfänger ist, weil es halt super schwierig ist, reinzukommen. Und da stimme ich dir halt komplett zu. Es ist sehr schwierig, wenn du mit so einem Starterdeck halt rumläufst und dann gesagt wird, ja, das ist übrigens jetzt Modern legal. Und das Erste, was du aufmachst, sind Shocks statt Lightning Bolts. Ja. Und Lightning Bolts kosten halt echt nicht mehr die Welt. Die kosten halt 80, 90 Cent. Ja, für Wizard of the Coast sowieso alles das Gleiche. Ja, kostet alles gleich viel. Auch egal, ob Rare, Mythic Pappe oder sonst was. Ja. Genau, ist halt nur Pappe. Da sage ich auch, warum sind da auf einmal wieder Shocks drin? Es ist nicht komplizierter, 3 statt 2 zu zählen. Ja. 1-2 ist ähnlich schwierig wie 1-2-3. Und da kann mir niemand sagen, dass ein Starterspieler nicht oder eine Startspielerin nicht hinbekommt, bis 3 zu zählen.
Ja.
Also es wäre sehr traurig.
Naja.
Aber das ist nicht komplexer dadurch. Und das ist ja jahrelang so gewesen, dass einfach gute Karten durch irgendwelche schlechteren Karten einfach ersetzt wurden oder irgendwelche Low-Budget-Sachen. Weil das ist das, was mich bei den Starterdecks so ein bisschen immer stört. Du hast auf der einen Seite ein Starterdeck, wo du halt Low-Tier was Leute reinbringen möchtest. Auf der anderen Seite hast du halt die Formate, wo du sie hinbringen möchtest oder den Spaß, den du ihnen geben möchtest. Man muss ja nicht mal Formate nennen. Man kann ja auch mit Homebrew und Casual und was nicht alles, kann man ja auch alles glücklich werden, keine Frage. Aber wenn ich jetzt hingehe und dann eben sehe, ich komme von diesem Produkt einfach nicht weiter, dann habe ich von vornherein ein Riesenproblem damit Startspieler oder Startspielerin an den Start zu bekommen.
Ja.
Und dann kann nicht die Lösung sein, okay, du weißt jetzt, wie die Regeln sind, kauf Commander.
Ja, ja, total.
Was ich ganz spannend finde, bei dem Herr der Ringe haben sie es ja ein bisschen anders gemacht. Da haben sie ja eine Karte reingemacht, die für Commander-Spieler extrem interessant ist, wodurch das Ding überall ausverkauft wurde.
Ja. Und es war Herr der Ringe, das heißt, es war grundsätzlich auch sehr beliebt. Also, ja, muss man auch dazu sagen.
Ja. Und da muss man halt sagen, das darf halt nicht passieren. Man sollte halt schon gute Starterdecks rausbringen, die halt irgendwo zumindest schon mal Karten drin haben und sagt, hey, das sind Karten, die habe ich seit Anbeginn meiner Zeit gespielt.
Ja.
Ich habe immer noch Swords to Plowshares, die mir in meinem allerersten Ding geschenkt wurden. Auf meinem allerersten Turnier. Da wurden mir Swords to Plowshares geschenkt, die spiele ich bis heute. Und wenn du so eine Geschichte hast, so hey, diese Lightning Bolts sind aus dem allerersten Starterdeck, die spiele ich bis heute. Das ist eine Story, wo man sagen kann, geil. Oder hey, diese Shocklands spiele ich bis heute.
Ja.
Und das ist ja dann egal, ob du sie im Commander, Pioneer, Modern spielst. Das wäre der ideale Wert. Diese Shockland, ein Shockland, das haben wir ja schon so oft gesagt. Und viele Leute belächeln uns ja, wenn wir sagen, hey, die Landbase ist bei den meisten, auch bei den Challenger-Decks oder bei den Starter-Decks immer Müll. Ja, Shocklands sind kompliziert. Keine Frage. Und viele Spieler und Spielerinnen, die am Anfang starten, werden sich das bestimmt nicht toll finden, dass ihre Länder Schaden machen. Warum sollte ich das spielen?
Ja.
Das haben wir damals mit Fetchländern auch so gedacht. So, warum soll ich denn das Fetchland spielen, wenn ich doch ein Forest spielen kann?
Ja.
Aber es sind halt Sachen, die du denen schon gibst, wo du sagen kannst, hey, hier ist der ganze einfache Teil vom Deck, damit lernst du Magic. Und mit diesen Karten, die ein bisschen komplizierter sind, kommst du weiter.
Ja, die kannst du mitnehmen.
Und das passiert halt einfach gar nicht. Genau, das passiert leider gar nicht.
Ich finde, was in dieser Struktur, also wir nehmen jetzt erstmal an, dass Standard so ein bisschen der erste logische Schritt ist, für einen neuen Spieler oder eine neue Spielerin einzusteigen. Also wir gehen jetzt mal so ein bisschen weg von diesem Commander oder 60-Karten-Magic. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, wie kriegt man Leute dazu, aktiv Standard zu spielen? Weil es gibt ja auch diesen Push gerade, wieder Standard relevanter zu machen. Und Store Championships sind ja Standard und mehrere Turniere sind jetzt halt Standard. Und es ist ja auch das Haupt- und beliebteste Format, zum Beispiel auf Arena, was man auch nicht außer Kraft lassen soll.
Ja, ja,
für mich persönlich würde halt, ich finde Starter-Decks auf jeden Fall sinnvoll, weil es halt diesen Einstieg schaffen muss. Aber ich finde, was es früher gab mit diesem Beginner-Level, Advanced-Level und Expert-Level, ich finde, da sollte genau dieser Mittelpunkt von Advanced, da schlägt für mich persönlich mein Lieblingsstarter-Set überhaupt rein, und das sind die Challenger-Decks, weil sie genau das machen. Sie haben literally auf der Box draufstehen, für welches Format sie sind, und sie sind so gebaut, dass man eindeutige Wege nachgehen kann und Archetypen verfolgen kann. Und sie sind hier noch erklärt mit einem Handout, quasi wie man da dran gehen kann. Es ist ein idealer Start in das Format rein. Es gibt quasi keine weiteren Fragen. So, es ist auch dafür gedacht, zum Beispiel FNM wieder attraktiver zu machen, weil man kann quasi in den Laden gehen und sagen, hey, Mono Red Burn, alles klar, schnapp ich mir, dann spiele ich mal ein FNM und schau mal, wie weit ich komme. Und da gibt's halt so, da gibt's für mich, da passt es am besten für mich, diese Überschneidung von, okay, ich hole die Leute da ab, wo sie sind oder wo sie auch sein sollen im Local Game Store, und gib denen sofort was an die Hand, und es gibt quasi keine Übergangs- oder keine Übersetzungsverluste, wie jetzt bei so, okay, ich habe jetzt Freunden von mir ein Starterdeck geschenkt, und dann gucken die mich erwartungsvoll an, ja, und jetzt? So, jetzt habe ich mein Helleringe-Set, also kaufe ich mir jetzt ein Commander-Set oder will ich in Standard gehen?
Kaufe ich mir jetzt ein ganzes Display von dem neuesten Set, weil das ist ja total gut.
Genau, und das ist halt dann.
Also da bin ich sehr bei dir. Also ja. Ich habe das da auch mit dem Blackie Talker nochmal gesagt, das kann ich auch hier sehr gerne wiederholen. Was ich mir wünsche, ich will nicht diese Expert und Advanced und Einsteiger, diese Sticker, die will ich nicht zurückhaben. auch wenn ich sie sehr cool finde als Buttons, muss ich dabei sagen.
Ja, das
aber ich will sie nicht zurückhaben. Was ich zurückhaben will und was ich generell haben will, sind solche Sticker mit produziert für.
Ja.
Nutzbar für Standard, für Pioneer, für Freeplay, für Commander. Und dann kann auf so einem Bundle, wenn du zum Beispiel die Promo eine Legendary ist, auch ruhig mal draufstehen, das ist übrigens für Commander, für Casual und für Modern jetzt zum Beispiel. Oder bei Game Night, wo man sagen kann, hey, das ist für Freeplay und für Commander, weil du hast ja immer eine Legendary einfarbige Kreatur dabei, damit du die Decks zum Commander upgraden kannst oder so. Und bei Pioneer Challenger Decks steht halt drauf, für Pioneer. Und bei den Standard Challenger Decks kannst du ja nicht nur draufschreiben für Standard, sondern kannst auch sagen für Standard und upgradebar für Pioneer.
Ja.
Und das haben ja auch ganz viele Leute gemacht. Und das muss ich sagen, das fände ich halt smart. Das fände ich so geil, wenn sie einfach hingehen würden und sagen, hey, wir glauben, dieses Produkt ist für. Und ja, sie werden dann Fehler machen und sagen, hey, dieses Produkt ist für Commander und keiner von Commander kauft's. Oder sie werden Formate vergessen und irgendwer wird aufschreien und sagen, ja, aber für unsere Oldschool-Spieler oder so ein Kram. Keine Frage.
Ja.
Aber wenn da zum Beispiel eben draufsteht, für Legacy auf einem Booster von einem Unset, sagst du halt, für Freeplay, für Commander und für Legacy.
Ja.
Vintage auch noch draufschreiben. Fertig, aber dann hast du ja die Leute schon adressiert, dann weißt du, was es ist. Dann kannst du sagen, hey, es sind Freeplay, Leute. Und du kannst die Karten auch spielen in.
Ja.
Und das wäre so smart, das wäre so gut. Und deswegen finde ich es halt so schade, dass keiner bei Wizards auf diese Idee irgendwie kommt. Dass man halt einfach sagt so, hey, spielt das doch da. Und da haben wir ja schon mehrfach den Elephant in the Room genannt. Challenger-Decks sind grandios. Weil Challenger-Decks genau das haben, was wir auch gesagt haben. Sie haben einige Karten ersetzt durch Low-Budget- leichtere Karten. Gleichzeitig haben sie aber auch ein paar High-Value-Karten und schwierigere Karten drin.
Ja.
Und das ist für mich dieser perfekte Start, wo man wirklich sagt, hey, jetzt starte jetzt mit Magic. Ich gucke mir Magic nicht nur an, sondern ich starte jetzt richtig rein.
Ja.
Und dafür sind Challenger-Decks halt wirklich gut gewesen. Und ich finde es so schade, dass wir einfach schon so lange weder Standard noch Pioneer, noch jetzt zum Beispiel Commander für Modern Horizons 3. Weil viele Leute uns ja gefragt haben, warum findet ihr es denn so schlimm, dass es da Commander-Decks gibt? Weil es eine Chance war, dass es dort eben Challenger-Decks für Modern gegeben hätte, wo man sagen könnte, hey, hier ist ein Tron-Deck, geh doch mal eine Runde Tron-Modern spielen.
Ja.
Und es geht nicht darum, dass wir das den Commander-Spielern zum Beispiel neiden oder sonst was. Das wird uns ja ganz oft vorgeworfen, dass wir Commander einfach nicht leiden können und sonst was. Und das ist halt einfach nicht wahr, bei keinem von uns beiden. Sondern es ist halt dieser Punkt, wo man sagt, wenn es irrational ist, und das ist es in dem Fall, dann finde ich es halt sehr, sehr schwierig. Man hätte hier mit Modern Challenger-Decks was Cooles auf die Beine stellen können. Und man hätte generell diese Spieler für andere Formate dadurch ein bisschen mehr Value gegeben. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und deswegen finde ich halt so bei den Starterprodukten sowas wie Game Nights oder auch diese Starterdecks auch von Herr der Ringe oder auch jetzt von Assassin's Creed oder so, die werden einem nicht weiterbringen. Du wirst davon jetzt nicht hingehen und wirst dann davon ein Modern-Deck bauen und wirst dann bei dir in der Gruppe Modern spielen. Pioneer sowieso nicht, weil es halt überall gebannt ist. Sondern du wirst damit halt nur in Commander können. Und dieser Advanced-Schritt, ja, ist, wie gesagt, für mich, und ich glaube, da sind wir beide uns auch einig, nicht Commander. Commander ist ein hochkomplexes Format, wenn nicht das komplexeste Format, was ich sehr lustig finde, weil es halt das Casual-Format ist.
Commander,
aber ich kann euch aus unserer Judge-Sicht das tatsächlich ganz einfach sagen. Ich habe ja auch schon Commander gejudged. Ich habe fast alle Formate gejudged, bis auf Standard. Mhm. Und ich muss sagen, Commander war bei weitem das Herausforderndste, was ich jemals gejudged habe.
Ja.
Weil da kommen Dinge auf, die halt sonst nicht passieren. Und es ist halt auch einfach, natürlich kann man dann sagen, ja, wir spielen das, wie wir das spielen wollen. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber die Leute wollen es trotzdem wissen, wie viele Anfragen ich bei Instagram bekomme. Mhm. Hey Blacky, wir haben das gestern so und so gespielt, ist das richtig? Oder hey Blacky, wir haben gerade die Situation, hast du gerade Zeit, kannst du mir den Judge-Call machen und so? Das ist wirklich, wirklich spannend. Und deswegen sage ich, Commander ist nichts für Anfang. Es ist hochkomplex, aber Commander ist ein sehr cooles Format, wenn man im Spiel ist, um dann weiterzumachen.
Commander aber ist für
das
mich
Bindeglied, das fehlt.
Commander ist auf mich, wenn das so die Reise ist, also so eine X-Achse von der Zeitstrahl quasi. Man fängt dann irgendwann an, Magic zu spielen und es geht so relativ stringent, lernt man mehr und mehr Mechaniken. Man hat diese Starter-Decks, man hat vielleicht irgendwie mit Game Nights oder Jumpstart so halt so diese One-Off. Man spielt halt einfach mal ein bisschen, so ohne irgendwelche Formate. Dann kommt man halt in dieses Tal, wo es halt irgendwie, wo man ein bisschen directionlos ist, so ein bisschen lost ist. Und dann am Ende ist man dann irgendwann, sag ich mal, entweder hat man sich irgendwie online ein Pioneer-Deck oder ein Modern-Deck oder ein Commander-Deck rausgeholt. Und Legacy geht auch. aber sag ich mal, so, das ist so für mich auch einer der Endpunkte. Weil selbst sowas wie, ich gucke online, also Commander hat natürlich den großen Vorteil, dass du es halt customizen kannst bis zum geht nicht mehr. Du kannst halt sagen, du machst mit deiner Playgroup ein 50-Euro Commander-Deck-Limit. Das würde jetzt rein vom Konzept her in Modern oder Pioneer nicht so viel Sinn machen, weil sie vom Aufbau her so kompetitiv wie möglich gestalten sind. Und Commander kannst du halt einfach dich entscheiden, du bist unsympathisch, mit dir spiele ich nicht, weil deine Decks sind zu teuer und das ist ein anderes Power-Level. Und das kannst du halt bei einem Legacy-Turnier eigentlich machen. Und deswegen glaube ich halt, ist auch Commander einfach so beliebt. Aber ich sehe auch Commander an diesem Endpunkt. Es hilft immer noch nicht, quasi diesen Tal durchzugehen. Und ich finde, so diese Commander Precons, die sind mehr wie so ein Cheatcode zu diesem Endpunkt hin, weil sie geben sie direkt ein fertiges Deck, aber du hast nicht wirklich was dazugelernt, also du hast nicht wirklich dir was aufgebaut, quasi. Und das ist halt
dir fehlt so viel, auch einfach die, was an Erfahrung ist, was an Spielerfahrung ist, was auch an Deckerfahrung ist, was an Interaktionserfahrung ist und so weiter. Dir fehlt unendlich viel und macht es dadurch nicht besser, sondern halt für alle ein bisschen schwieriger. Ja, also das heißt natürlich nicht, dass hier niemand mit Commander anfangen darf und niemand mit Commander reinkommt und so weiter. Es gibt da auch die Ausnahmen für, klar, keine Frage. Wir reden halt aus unserer Sicht, aus unserem Verständnis her, aus dem, wie wir auch Magic angefangen haben. Mhm. Ich meine, bei mir ist es ja noch ein bisschen länger her. Ich spiele mittlerweile mehr Zeit meines Lebens Magic, als dass ich kein Magic gespielt habe.
Auch ein gutes
Achievement. Was eine traurige Aussage ist, wenn man weiß, wie alt ich bin. aber ich darf ja nicht mehr sagen, dass ich alt bin. Entschuldigung, das wurde mir jetzt mehrfach schon gesagt, dass ich nicht mehr sagen darf, dass ich alt bin.
Es gibt immer jemanden, der
älter sind als ich. Ja, genau. Nee, und deswegen, also wir sind uns da sehr, sehr einig, dass halt die Starterprodukte an für sich ganz, ganz cool geworden sind mittlerweile. Die Theme-Decks und die anderen Decks, die waren damals auch nicht schlecht, diese Intro-Packs und so weiter. Das war nicht verkehrt. Also ich habe damit angefangen, damit konnte man anfangen. Aber es war halt, wenn du nur Standard spielen wolltest, okay, aber alles für alles andere war es halt nutzlos. Wir hatten halt nichts anderes. Es gab halt Standard oder Legacy oder Vintage.
Ja.
Und Casual Play. Und für Casual Play waren sie halt großartig. Und es gibt dieses Casual Play halt nicht mehr. Mhm. Dieses Casual Play, das sich durch das Tal geholt hat, weil du einfach mit deinen 60 Karten gegen deine 60 Karten dann zum Beispiel, oder ich mit meinen gegen deine 60 Karten gespielt haben. Und wir haben uns einfach einen ganzen Abend hingesetzt und haben 15 Runden gespielt. Danach wussten wir das. Danach bin ich zu dem nächsten Freund, du bist zu einer anderen Kollegin gegangen. Mhm. Wir haben damit genau den gleichen Decks wieder gespielt und haben da Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Das machst du halt in Commander durch das Multiplayer einfach nicht. Deswegen es ist ein sehr spannendes Thema. Und ich bin gespannt, ob man das irgendwie schafft, dass man das mal füllt. Oder halt zumindest mal labelt, wofür was gedacht ist, damit man halt auch weiß, wo geht man hin. Und sich Wizards dann auch dran hält und sagt, hey, das ist für Pioneer, also packen wir da jetzt Karten rein, die im Pioneer gerade gespielt werden, ja, oder total, zumindest im nächsten halben Jahr gespielt werden. Und wenn es ein Modern-Produkt sein soll, dann packen wir nicht Shock da rein, sondern Lightning Bolt.
Ja.
Und das gibt es bei ganz vielen Sachen.
Also vielleicht kann man es halt so bewerten, es gibt ganz viele auf dieser X-Skala, wo quasi ganz links ist halt, man fängt gerade frisch mit Magic an. Da gibt es ganz viele Produkte, wie gesagt, die Starter-Decks, auch sowas wie Game Night oder Jumpstart, die man auch grundsätzlich
Die Set-Jumpstarts, nicht das eigentliche,
genau,
Jumpstart, die Set-Jumpstarts.
Genau, die Set-Jumpstarts. So, dass man halt, ne, man findet so einen Einstieg. Ich finde Jumpstart halt dahingehend cool, weil es halt so ein bisschen auch Kreativität fördert und auch ein bisschen mehr Identität kommuniziert. Aber das ist halt alles noch so sehr casualig, so sehr, ne, wir sind sehr handholy. Und dann wird man einfach so in die Welt von Magic befördert. Man weiß erstmal gar nicht, wo es lang geht. Dann kommen wir in dieses Tal, wo es nicht viele Produkte gibt. Und die wenigen Produkte, die man da halt wirklich empfehlen kann, sind halt die Standard- und Pioneer-Challenger-Decks. Und dann am End, wovon wir sehr viel bekommen, sind halt eben diese Commander-Precons. Wobei, wo würdest du denn die Commander-Starter-Decks, die wir auch hatten, wo würdest du die auch verantworten? Füllen die vielleicht sogar diese, also sind die ähnlich zu verorten wie die Challenger-Decks im Sinne von, sie sind zwar von einem Format, aber sie sind jetzt noch nicht so ausformuliert wie volle Precons?
Sind sie auch spannenderweise nicht, okay, weil ich es nicht festlege anhand der Decks, die gemacht werden. Mhm. Das ist das Spannende. Am Anfang beginnen wir mit Kartenprodukten. Mhm. Produkten, die wir kaufen können. Hier Game Nights, Jumpstart und so weiter. Das sind Produkte.
Ja.
Und mit diesen Produkten kommt man halt ins Spiel.
Ja.
Und wenn man ins Spiel kommt, wandelt sich auch der Blick auf diese Produkte, weil das ist alles Starterkram, der aber in der Mitte und am Ende des Weges Müll ist.
Ja.
Sind wir ehrlich. Oder ganz selten zu gebrauchen. Entschuldigung, ich soll ja nicht immer so aggressiv finale Worte benutzen wie Müll. Sie sind ganz wenig zu gebrauchen. Und am Ende reden wir aber nicht mehr über irgendwelche Produkte oder Ähnliches, sondern wir reden über Formate.
Hm.
Du gehst ja auch nicht hin zu dem Spieler und sagst, hey, wo bist du denn in deinem Spielerlebnis? Bist du noch so in der Mitte? Bist du gerade am Ding? Sondern du fragst, wie lange spielst du? Und dann sagt die Person, hey, ich spiele seit 5 Jahren. Dann weißt du ungefähr, was die für ein Spielniveau hat. Und dann sagt die Person, ja, ich spiele seit 5 Jahren Pioneer.
Mhm.
Dann weißt du schon, oh, Junge, okay, du spielst länger Pioneer, als es Pioneer gibt.
Ja.
Und dann kommt eine andere Person und sagt, hey, ich spiele seit 15 Jahren Commander. Und das ist halt einfach der Punkt. Am Ende reden wir nicht mehr über Decks oder Produkte oder so. Am Ende reden wir über das Format und die Schwierigkeit in dem, und wir verkaufen das Format, weil Starter-Commander-Decks und auch Precon-Commander-Decks sind für etablierte Spieler. Deswegen fand ich das so spannend, dass sie dann angefangen haben, Warhammer-Decks und so weiter zu machen, weil es sind für etablierte Spieler. Weil alle anderen werden damit nicht klarkommen. Weil sie, nicht nur, weil sie mit den Karten nicht verstehen oder mit den Karten nicht klarkommen, sondern weil dieses vier Leute sitzen zusammen. Wir spielen, wenn wir es ganz böse nehmen, 400 verschiedene Magic-Karten an diesem Tisch.
Mm.
Und es ist ja nicht so, dass man danach lustig sagt, hey, cool, das war cool, spielen wir die Runde nochmal. Sondern dann greift jeder in seinen Rucksack und spielt auf irgendwas Neues. Und du darfst neue 300 Karten lernen, wenn du deine eigene noch nicht kennst.
Ja.
Und das ist das Problem, glaube ich. Es geht dabei weniger um die Produkte, sondern die Produkte sollen dich hin zu den Formaten führen oder halt zu dem, was du gerne möchtest. Die sollen dich wohlfühlen lassen, dort, wo du hingehörst, da wo du als Spieler mit deinem Mindset hingehörst. Und das passiert nicht. Dieses Feld in der Mitte gibt's leider nicht.
Ja. Zumindest halt nicht im Commander so direkt.
Ja.
Und wie gesagt, Challenger-Decks fand ich halt großartige Idee, weil sie geben einem quasi ein Starter-Deck an die Hand und sagt, hey, geh da lang. Und ja, genau, so ungefähr kann man es, glaube ich, dann bewerten. Das ist halt, ein Bulk von Starter-Produkten konzentrieren sich immer auf den direkten Start. Aber so für den Zwischenweg ist man dann so ein bisschen wie dieser Unterwäschen-Zwerge-Plan von South Park. So für den Schritt 1 Starterprodukte, Schritt 2, Schritt 3 Pioneer Modern Commander. Und irgendwie, es gibt keinen geraden Weg, der das auch einen so reinleitet. Und ich glaube, das ist halt ein sehr großes Problem, was halt auch Local Game Stores haben. Ich weiß noch, als wir die Battlebären bei uns im Podcast zu Gast hatten, haben die auch gemeint, so, okay, jetzt kommt dieser Push von Standard. Aber es gibt halt keine guten Sachen, wo man sagen kann, hey, kauf dieses Produkt und du kannst mitmachen. Sondern es geht so, ja, Standard ist jetzt irgendwie 3 Jahre alt. Das heißt, eigentlich müsstest du bei Innistrad anfangen. Kannst du vielleicht ein Bundle kaufen? Und dann, manche Sets waren jetzt nicht so viele. Also kauf da vielleicht nur so ein paar Booster. Und irgendwie, es gibt keinen wirklichen Leitfaden, wie man da wirklich reingehen kann. Und das ist halt ein großes Problem, warum der Einstieg in Magic unserer Meinung nach ein bisschen kritisch ist. Aber ja, wie findet ihr das? Den Einstieg in Magic. Wie habt ihr vielleicht mit Magic the Gathering angefangen? War es vielleicht noch zu den Zeiten, wo es quasi nur Magic the Gathering gab und noch gar keine Formate? War es vielleicht schon mit Arena und man konnte das Spiel ein bisschen online testen, bevor man in die Läden gegangen ist? Und ganz grundsätzlich, wie findet ihr denn so diese Themenblöcke, wenn mal nicht so viel los ist, wenn wir dann aus der Community ein bisschen was fischen? Schreibt mir auch gerne eure Themenvorschläge im Discord. Und dann würde ich sagen, wollen wir noch 1, 2 Fragen nehmen?
Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben die letzten paar Tage immer wieder so einen sehr knappen Podcast gemacht. Dann können wir dieses Mal auch ein bisschen überziehen. Geht auch noch.
Genau, dann starten wir doch mit Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn zum Ask Us Anything mit ihren Fragen in den Podcast?
Ihr könnt in der Videobeschreibung oder in den Shownotes den Link zum Discord-Server rausfinden. Mhm. Auf unserem Discord-Server findet ihr ganz viele coole Sachen. Gerade läuft die Pre-Modern-Liga an, habe ich gerade eben gesehen. Fand ich auch sehr spannend. Legacy-Liga ist auch, glaube ich, heute oder nächste Woche. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann ich meinen Gegner bekomme. es kann sein, dass es nächste Woche ist. Wenn ja, dann könnt ihr da noch teilnehmen. Ansonsten kommt demnächst bestimmt auch noch mal eine Pioneer-Liga.
Ja, safe.
Und dort könnt ihr auch mit unserer mittlerweile weit über 1000 Leute Community gerne chatten. Das sind alles ganz, ganz liebe Leute. Super, super coole Personen, die da auch einfach viel, viel reden. Und dort könnt ihr in dem Bereich Ask Us Anything uns eine Frage stellen. Bitte haltet euch ein bisschen kürzer, macht immer nach den Fragen einen Enter, damit wir, also einen Senden, damit wir die einzeln abhaken können, wenn ihr mehrere Fragen habt. Und wenn ihr aufbauende Fragen habt, dann versuchen wir, die alle zusammenzuschieben, aber es passiert halt manchmal, dass es unterkommt.
Ja, genau. So haben wir zum Beispiel eine Frage von Frank bzw. BS. Der fragt, spielt Blackie beim MTGO Creator Showdown mit? Magst du einmal erklären, was der Creator Showdown ist und machst du damit?
Der MTGO Creator Showdown ist ein Turnier, bei dem sich Personen, die im MTGO Creator Programm sind, was ich ja bin, gegenseitig monatlich, glaube ich, oder alle 2 Monate in Blöcke eingeteilt werden. Ich war dieses Mal für Modern eingeteilt. Kann man das halt streamen oder recorden und kann dann halt mitspielen. Mhm. Und es geht um einen kleinen Geldbetrag, den man dann noch gewinnen kann. Aber dieses Mal konnte ich tatsächlich nicht. Ich musste leider absagen, weil an dem Wochenende leider schon was ist. Beim nächsten bin ich mir auch noch nicht sicher. Mhm. Aber beim dritten werde ich auf jeden Fall dabei sein.
Sehr gut.
Ob ich dann Pioneer, Pauper, Modern, Legacy oder so Spiele, weiß ich nicht, weil es werden immer die Formate durcheinander rotiert und man wird random zugeordnet, was halt, wie gesagt, ganz lustig war. Ist eigentlich ein ganz cooles Ding, aber dieses Mal leider nicht.
Schaut auf jeden Fall bei MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal vorbei, um da etwaige Creator Clash oder Creator Showdown Videos zu sehen. Dann haben wir die nächste Frage von Pablo, der fragt, was würdet ihr machen, wenn Wizards ab morgen keine neuen Karten mehr rausbringt? Social Media und privat. Ja, was würdest du machen, wenn es jetzt einfach keine neuen Magic-Produkte mehr gibt?
Also damit habe ich jetzt nicht so das Problem. was daran liegt, dass ich in meinem Channel wenig über News und so weiter rede, sondern eher so über so Allgemeines und irgendwelche Talks mache und über aktuelle Situationen oder ich werde demnächst mal ein Wie bin ich überhaupt zu Magic gekommen und meine Geschichte von Magic und so weiter mal aufnehmen. Das, also Social Media mäßig wäre das gar kein Problem für mich. Wahrscheinlich sogar entspannter wie jetzt. Privat würde sich auch nicht so viel ändern, weil es würde halt dafür sorgen, dass halt in Legacy die Leute halt immer noch spielen. Das ist halt der große Vorteil von Legacy. Es ist ein sehr ausgewachsenes Format. Und die Leute wären wahrscheinlich sogar happier, wenn es nicht jeden Monat irgendwie einen Gamebreaker gibt, den man vielleicht bannen müsste oder der halt in irgendeinem Forced-Rotation-Format einfach drin ist, wie Modern Horizons 3 oder Herr der Ringe. Also bei mir wird sich da nicht so viel ändern. Ich weiß nicht, wird sich bei dir ein bisschen was ändern, auch vom Mindset vielleicht her?
Also ich glaube, ich würde mich dann eher auf dem Format dann auch festhalten. Weil zum Beispiel, was mich halt immer so ein bisschen abhält, so Sachen mitzumachen wie halt eben Modern oder Legacy oder sich da wirklich reinzunehmen, ist halt einfach, dass die Gefahr einfach sehr groß ist, dass man immer sehr, also dass, obwohl man diese großen Erstinvestitionen tätigen muss, trotzdem Modern Horizons 3 vorbeikommt und auf einmal musst du dir wieder alles neu kaufen, so vom Konzept her. Und das ist mir dann einfach zu viel Kohle zum Investieren dafür, dass ich nicht weiß, dass das quasi safe bleibt, das Deck. Wenn ich wüsste, es kommen keine neuen Sets mehr raus, dann wäre es auf jeden Fall eine deutlich entspanntere Entscheidung, die man da treffen könnte. Und ich glaube, dann würde ich auch ein bisschen, ich glaube, ich würde zu so einer Lösung gehen, wo ich halt in vielen Formaten so ein Pet-Deck irgendwie hätte, so dass ich dann sage, hey, ich würde mir wirklich ein anständiges Modern-Deck irgendwie holen, ich würde mir ein anständiges Legacy-Deck holen. Pre-Modern habe ich tatsächlich auch, wo wir eben schon beim Thema waren, ich habe mal ein Deck angefangen, ich hadere gerade ein bisschen mit bei mir, weil die Wastelands dann doch immer noch ein bisschen teuer sind. Aber ne, solche Sachen halt. Ich glaube, ich würde halt wirklich, ich glaube auch die Community würde ehrlicherweise auch nicht sterben, weil es gibt auch ganz viele so Spiele, also die würde vielleicht schrumpfen, es würden keine neuen Leute mehr unbedingt dazukommen, aber es gibt schon noch, sag ich mal, diese Community Ambition, eben sowas auch am Leben zu halten. Ich glaube, gerade so ein Leidenschaftsthema wie Magic, ich glaube, das wird halt auch was sein, was halt weiter da sein wird. Und ich meine, das beste Beispiel ist Vintage, das teuerste Magic-Format, was kompetitiv gespielt wird. Und trotzdem gibt es das immer noch. Also es gibt immer Mittel und Wege, dann irgendwie weiterzumachen. Und Content-mäßig oder Social-Media-mäßig würde ich das halt, glaube ich, reflektieren. Also es ist ja sowieso, bei Radio Ravnica reden wir viel über Themen, die uns halt beschäftigen. Und das hat sich halt sehr in News quasi kristallisiert, auch einfach nur, weil ich mich auch ohne Radio Ravnica viel über News befassen würde. Vielleicht würden wir den Fokus ein bisschen shiften, mehr auf tatsächlich Spielinhalte, im Sinne von, wir würden wahrscheinlich dadurch, dass halt die ganzen News wegbleiben, oh, jetzt haben wir tatsächlich mal irgendwie Paupageddon und wir könnten mal wirklich die Top 32 Listen mal durchgehen und die mal so in kleinstem Detail analysieren.
Wäre auch schon geil.
Wäre schon auf jeden Fall nice. Dann vielleicht mal eine letzte Frage von Jimmy Toaster. Der fragt, welche Karte würdet ihr aus ideellen Gründen nie vertauschen oder verkaufen? Also eine Karte, die uns so, ja, leidenschaftlich mit hat, dass wir sie niemals loswerden würden. Hast du da so eine Karte, wo du sagst, aus Erinnerungswerten würdest du da nicht dich nicht von trennen wollen?
Spannenderweise ja, weil ich besitze bis heute meine allererste Magic-Karte.
Nice.
Die mir ein Kollege einfach geschenkt hat und die besitze ich bis heute. Mhm. Und die habe ich bis heute tatsächlich einfach im Besitz. Dazu kommen Talias bei mir tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass ich mich jemals von nummerierten Talias trennen werde. Es sei denn, es muss wirklich, wirklich finanziell wirklich bergab gehen. Davor würde ich wahrscheinlich anfangen, meine Legacy-Decks zu verkaufen. Mhm. Genau, also das plus meine Fallen Angel-Sammlung, weil ich früher ja den Spitznamen, bevor ich Seed genommen habe, als Fallen Angel bekannt war. Bei meinen Kollegen, so in der Emo-Phase kam es auch ganz gut an bei den Mädels. Und dementsprechend habe ich die einfach gesammelt und habe halt von allen, wo es ein Foil gibt, ein Foil. Mhm. Ich hatte vor 2 oder 3 Jahren von meinem besten Kumpel und noch einem Kollegen den Fallen Angel aus Legends damals in Nirmint geschenkt bekommen und so weiter. Also wirklich, nice. Da ist eine komplette Sammlung da. Und die würde ich auch, glaube ich, nicht verkaufen, vertauschen oder sonst was.
Ja, also tatsächlich, wenn ich jetzt so für mich so überlegen würde, habe ich jetzt, glaube ich, keine so bedeutsame Verbindung zu individuellen Karten. Aber was ich heute tatsächlich gemerkt habe, als ich so ein bisschen durch meine Binder durchgeflippt habe, weil ich da eine Karte gesucht hatte, ich habe dann doch schon noch Karten, wo ich irgendwie merke, okay, irgendwie sind die schon auch, haben die immer so eine Geschichte. Und ich glaube, von denen würde ich mich wirklich als allerletztes trennen. Ich glaube, niemals, nie zu sagen, ist schwierig. Gerade wenn man jetzt, also ich habe jetzt nicht zum Beispiel irgendwas, meine erste Magic-Karte. Aber ich habe zum Beispiel meine erste Magic-Karte, die ich bei Cardmarket gekauft habe, die auch direkt in Französisch oder Spanisch oder so war, weil ich halt Cardmarket noch nicht gecheckt habe. Das ist der Crested Sunmare, was halt eine Amonkhet-Karte war, die ich damals für unschlagbar hielt. Aber auch so Karten wie zum Beispiel, ich habe jetzt Greater Good, das Artist Proof vom Künstler halt auch signieren lassen. Und das erinnert mich halt immer an die Reise zu Melanie Bones Trading Card Days, wo ich letzten Sommer hingefahren bin. Und ich flippe halt dann durch den Binder und irgendwie tauchen immer wieder diese Stories auf. Und ich glaube, ich hänge schon emotionaler mehr dran, als wenn ich jetzt so einfach für mich so nachdenke, welche Karten würde ich denn jetzt verkaufen, welche nicht. Würde ich wahrscheinlich sagen, ach, erstmal prinzipiell sind erstmal alle da zusammen. Aber wenn man sie dann doch so physisch dann nochmal da hat, ein anderes Beispiel sind die Holiday-Karten, die Wizards of the Coast schon mal so rausschickt an auch Stores und so weiter. Die haben halt irgendwie schon noch so ein bisschen was von wegen, als Creator hat man es irgendwie geschafft, wenn man so eine mal bekommen hat, so ein bisschen. Und gerade die erste davon, die weiß ich noch, die hängt noch ein bisschen emotionaler mehr dran als dann doch eine andere Karten. Und die sind nicht mal wirklich spielbar. Also von daher schwierig
zu beantworten. Im Commander kannst du die spielen.
Ja, im Commander kann man sie auf jeden Fall Rule Zeroen, aber sie ist nicht so gut.
Ja. Nee, das ist leider richtig. Aber die anderen sind gut. Nee, aber tatsächlich sehe ich das auch sehr, sehr ähnlich. Also umso mehr man drüber nachdenkt, umso mehr Karten wird man finden, die man eben aus geschichtlichen Sachen wahrscheinlich eher nicht vertauschen würde oder verkaufen würde. Das würde ich halt daraus raussetzen. Wahrscheinlich eher nicht, ist die Aussage, die man treffen würde. Weil bevor ich jetzt nichts zu essen hätte oder mal mein Leben zugrunde gehen würde, würde ich nicht hungernd in der Gosse an dieser Magic-Karte festhalten. Da bin ich einfach ehrlich. Dafür habe ich einen Kopf, der mir die Erinnerungen gibt. Aber prinzipiell bin ich da vollkommen bei dir drüber. Wenn man da drüber nachdenkt, fallen einem noch tausend andere Sachen ein, tausend Geschichten, tausend Sachen, wo man irgendwo mal war, wo man was Cooles mitbekommen hat, wo man ein Mitgift gekriegt hat oder so. Das ist schon ganz cool.
Ja, vor allen Dingen auch so Sachen. Ich muss jetzt zum Beispiel dran denken an den Resplendent Angel von Vulkan Barga, dieses Artwork, was ich ja auch zum Beispiel bei der, ich glaube, es war Command Fest, letztes Jahr oder so, wo davon auch zum Beispiel die Artist Proof würde ich halt wahrscheinlich nicht verkaufen. Oder meine Grease Fangs, die signiert sind. Also gerade so signierten Stuff, wo nochmal so eine persönliche Story irgendwie hintersteckt, das ist schon schwierig. Und es sind halt auch Karten, zum Beispiel Resplendent Angel ist ja seit dem Reprint jetzt auch mehr so in so einem 3-Euro-Bereich als jetzt so teuer. Also da wird noch nicht mal der wirtschaftliche Wert das so viel rausholen. Da habe ich halt lieber die Erinnerung von einer 3-Euro-Karte, die ich als Artist Proof im Ordner habe, als dass ich sie jetzt verkaufen müsste, weil sie signiert ist. Oder ich weiß, da gibt es auch einen Markt für, aber irgendwie ist mir dann der emotionale Wert dann doch irgendwie mehr wert. Aber ja, das soweit zu euren Fragen an uns gestellt. Wenn ihr auch selber Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann geht doch in den Radio Ravnica Discord, stellt eure Frage bei Ask Us Anything und tauscht euch aus mit den fabelhaften Community, die wir uns da aufgebaut haben. Dank unserer fabelhaften Arbeit, unserer verschiedenen Mods, die wir da haben. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf YouTube zum Beispiel, indem ihr entweder diesen Kanal, wenn ihr es auf YouTube schaut, abonniert, sonst guckt bei Gamery vorbei, aber schaut auch unbedingt bei Marc auf MTG Blackset vorbei und verfolgt da auch seine Videos, seine Blackie Talks und Blackie zeigt. Dann natürlich, wenn ihr es als Podcast hört, 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast, hilft uns sehr zu wachsen. Wir sind auch auf Social Media unterwegs, alle Social Media Links auch in der Videobeschreibung. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy für das Bereitstellen dieser fabelhaften Getränke und auch für das Sponsoring und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica euch die Produktpalette von Holy anschauen könnt und mit den Codes Ravnica10 bzw. Ravnica5 könnt ihr 10% bzw. 5 Euro auf euren Ersteinkauf sparen und ihr unterstützt uns dabei indirekt, das heißt ein kleiner Anteil geht dabei bei dem Verkauf auf unsere Kappe und wir kriegen das nachher ausbezahlt. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf Patreon oder auch bei YouTube Mitgliedschaften, das vergesse ich auch irgendwie immer zu erwähnen, aber das gibt's auch, wenn euch das angenehmer ist. Und so sind es zum Beispiel unsere Goldunterstützer, die wir hier aufzählen können, ist Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Powers, Cybertop, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Storming Wolf, Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank, Marc, an dich für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder, wahrscheinlich mit mehr Assassin's Creed und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.